Audiomitschnitt der Tagung Biometrische Identitäten und ihre Rolle in den Diskursen um Sicherheit und Grenzen vom 30. November und 1. Dezember 2012. Durchgeführt von der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft am Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin in Adlershof und unterstützt von der Alcatel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung. Identität ist Spurensuche. Vortrag von Herbert Rachowetz am 1. Dezember 2012.
Erstens mal danke für die Einladung und die Vorstellung. Ich kann allerdings am Anfang oder muss sogar darauf hinweisen, dass das glücklicherweise und vom Design her ein multidisziplinäres Workshop ist. Und das bringe ich als Erklärung, Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen eine Menge von Material in diesem Referat bringen werde, von dem Sie sich wahrscheinlich fragen werden, was hat das jetzt direkt mit Biometrie zu tun? Es ist etwas, was aus der Seite, von der Seite der Philosophie her, in Richtung die biometrischen Fragen zusammengesammelt und zusammengestellt worden ist. Was ich nicht tue, gleich als Warnschild, ist auch die Brücke zu schlagen zwischen dem Material, das ich Ihnen bringe, dem, was aus der Beschäftigung von philosophischer Seite hier mir relevant erscheint, und dem, was Sie am Tage im Alltagsprozess brauchen werden. Das ist noch eine zusätzliche Aufgabe, ist auch eine Aufgabe der Diskussion und der Aufarbeitung des Workshops. Ich lasse es mal bei dieser kleinen Warnung und könnte aber trotzdem, das war mir sehr wichtig, einen Anknüpfungspunkt sagen vom genau Beginn von gestern in dem Referat von Herrn Wetsch, diese Themenstellung von Hermeneutik und Technologie. Ist eigentlich etwas, was mich auch sehr beschäftigt. Das war die Themenstellung, erinnern Sie sich, dazwischen, dass man auf der einen Seite immer raffiniertere Mechanismen und sozusagen nachprüfbare, technisch-naturwissenschaftliche Generatoren von Identifikation hat und dass man auf der anderen Seite aber gerne interpretieren möchte, also nicht nur die Kopfbreite, sondern auch die Bedeutung der Kopfbreite. Und die Frage, wie das zusammenstimmt, war mir ein sehr wichtiges und zentrales Argument und Thema dieses Referats. Und so ähnlich werde ich auch, also ich werde nicht so ähnlich vorgehen, aber in diese Linie kann ich das einordnen, was ich tun will. Das wird sich in vier Abschnitten abspielen. Das eine ist ein Vorspiel, gleich Warnung, das hat gar nichts mit Biometrie zu tun, eignet sich aber als ein kleines Modell sehr gut, um die Fragen, die ich dann des Weiteren behandle, zu fokussieren und hat noch dazu den Vorteil, dass es sozusagen sehr aktuell und anregend zum Austesten von bestimmten Intuitionen ist. Dann habe ich mir gedacht, eben genau im Hinblick darauf, dass der Beitrag der Philosophie der sein kann, hier begriffliche Recherchen zu unternehmen über unsere Intuitionen und das, was wir mit ihnen machen können. Ich werde was über Identität sagen, etwas über Messen sagen und etwas darüber sagen, wie man umgeht mit der Messung von Identität. Okay, genug davor. Bemerkungen beginnen mit dem Vorspiel. Und das Vorspiel hat einen Punkt, der hat also keine körperliche, im direkten Sinn, Implikation, es sei denn, Sie sprechen vom Textkörper. Und das erlaube ich mir in diesem speziellen Fall. Und ich spreche jetzt hier nicht vom Plagiat, sondern von Texttransplantation, was eine Form, sozusagen eine Paraphrase von Plagiat ist für unseren speziellen Zweck. Und was ich Ihnen hier rausgenommen habe, ist ein relativ willkürlich gewähltes Beispiel aus dem Chavannes-Plagg, das, wie Sie vermutlich alle wissen, eine Gegenüberstellung von Fundstellen und nachgeformulierten, nachgeordneten, übernommenen Textstellen hat. Und meine Idee ist die, dass ich mit Hilfe dieser zunächst einmal Textidentität bestimmte Fragen der Identität Ihnen offeriere und diskutiere. Die Fundstelle, um die es hier geht, kommt von Hefner 67 und lautet in der Weiterführung der evolutionistischen Tradition Darwins, hat Freud auf der Basis therapeutischer Erfahrungen als Nervenarzt ein genetisch-psychodynamisches Modell des Gewissens entwickelt. Er ging von der Beobachtung aus, dass Schuldgefühle, ähnlich wie die Angst, einer der stärksten dynamischen Faktoren psychischer Störungen in unserer Kultur sind. Wenn Sie sich ansehen, wie das auf Seite 73 bei Schavan klingt, stellen Sie fest, das klingt gar nicht so. Den Ausgangspunkt bilden seine Erfahrungen als Nervenarzt und dabei vor allem die Beobachtung. Also es sind schon bestimmte gemeinsame Themen, aber die reine textuelle Vergleichssituation bringt sie nicht darauf, dass es sich hier um Identität handeln würde. Und hier gehe ich nun geradezu in das Problem der quantitativen Humanwissenschaften, der quantitativen Messung der Humanwissenschaften, denn, wie Sie wissen, will man gerne für politische Zwecke und natürlich auch, sagen wir mal, für Zwecke der akademischen Redlichkeit, will man gerne Aussagen machen, wie die folgende. Insgesamt gibt es 94 Seiten im Textteil der Dissertation, auf denen Übernahmen aus 44 Quellen nicht oder nicht ausreichend kenntlich gemacht werden. Das ist ein ausgesprochen zurückhaltend und vorsichtig formuliertes Urteil, das ich auch aus dem Schavan-Block nehme und das um einiges vorsichtiger ist als auf 94 Seiten ist Text übernommen worden, ist Text gestohlen worden. Das stimmt nämlich genau nicht, wie man an dem Beispiel sagt. Und es ergibt genau die Frage, was ist ein Plagiat in dem Sinn, dass man sagen kann, es ist ein Text, der von irgendwo definiert worden ist, ist einfach genommen worden und ohne weitere Angabe für eigene Zwecke verwendet worden. Und um das ein bisschen noch zu vertiefen, habe ich Ihnen die Phrasen hier vor Augen gestellt, wo es nun wirklich eine signifikanten Gleichheit gibt, wenn ich das linguistisch sagen soll. Das heißt, es ist absolut genau dieselbe Zeichengestalt im einen und im anderen Fall verwendet worden. Und das ist interessanterweise, sind es bloß diese fünf Phrasen von der ganzen Formulierung hier. Und wenn ich diese fünf Phrasen, die tatsächlich auf beiden Seiten des Blatts vorkommen, wenn ich die mal ein bisschen innovativ formuliere, also verwende, dann kann ich einen Satz formulieren, wie die Beobachtung der stärksten dynamischen Faktoren psychischer Störungen in unserer Kultur bestätigt meine Erfahrungen als Nervenarzt. Wenn Sie sowas hören, auch wenn Ihnen eine Plagiatssoftware so etwas als Plagiat zum Beispiel auswerfen würde, dann würden Sie sagen, das ist kein Plagiat, das ist keine Frage der Identitätsübernahme, obwohl absolut alle Worte, die im einen Kontext vorkommen, im anderen Kontext auch vorkommen. Was ist die Pointe davon? Die Pointe ist, dass Identitätsfragen in diesem speziellen Fall mal, da ist es leicht greifbar, darum habe ich es als Vorspiel genommen, Identitätsfragen hängen an Bedeutungsgleichheit, hängen an der Möglichkeit zu sagen, das ist in Wirklichkeit dieselbe gleichbedeutende Aussage, obwohl der Wortlaut paraphrasiert ist. Also den Ausgangspunkt bilden seine Erfahrungen als Nervenarzt, auf der Basis therapeutischer Erfahrungen als Nervenarzt. Da haben Sie mit Händen zu greifen das Problem Identität, wie sich es in der Philosophie seit längerer Zeit stellt und wie ich es Ihnen vorstellen möchte, nämlich Sie haben genau keine Garantie der Buchstaben für Buchstabengleichheit und Sie haben trotzdem für jeden, der die deutsche Sprache beherrscht, ziemlich stark die Tendenz anzuhören, das ist dasselbe. Unter welchen Umständen ist es dasselbe? Oder Schuld- und Angstgefühle, Schuldgefühle ähnlich wie die Angst. Auch das, der kleine skeptische Blick ist vollkommen berechtigt und führt genau in das Problem hinein. Unter welchen Umständen ist es dasselbe und unter welchen Umständen ist es nicht dasselbe? Meine Pointe ist darauf hinzuweisen, dass das Kriterium, unter dem wir urteilen darüber, ob das jetzt dasselbe ist oder nicht dasselbe ist, ist kein Kriterium der Buchstabengleichheit und ist ein Kriterium, das wir in die ein wenig wolkige Dimension von dem, was wir mit einem Satz meinen, sozusagen transferieren müssen. Und das Ganze ein bisschen terminologisch, philosophisch zugespitzt, ist es ein Problem der Extension und der Intention. Also so, das sind die Termini, in denen es in der Philosophie analytischer Tradition zumindest diskutiert wird. Extension im Sinne des Greifbaren, ich habe sie mit den Buchstaben gesagt, in vielen erkenntnistheoretisch, ontologisch-metaphysischen Zusammenhängen, wo man mit, sozusagen auch mit mathematischen Formalisierungen arbeitet, geht es um Mengenextensionen, also die Ausdehnung von zählbaren Elementen von Mengen, im Gegensatz zur Intention eine Konstruktion, die zu tun hat mit der Bildung von Mengen, also Kriterien der Bildung von Mengen, das, was man meint mit einer Mengeneigenschaft und nicht das, was die Elemente dieser Menge sind. Und die These, die ich aus meinem Vorspiel beziehe, ist also, dass ohne Textverständnis, um es jetzt in diesen Formulierungen zu sagen, ohne ein Verständnis des Textes und der Texte, die da vorliegen, und das ist auf der Ebene der Intentionen, können keine Messergebnisse erreicht werden. Also die 94 Übernahmen, von denen die Rede ist, wo man sagen kann, 1, 2, 3, 4, 5, jetzt zeige ich darauf hin, das ist eine Übernahme, das ist eine Übernahme. Diese Art von Übernahmen lassen sich nur legitimieren, wenn man auf das Verständnis dessen appelliert, was hier gleich sein soll. Und diese Überlegungen möchte ich jetzt einmal zunächst in ein paar Bemerkungen über Identität fortführen. Und da muss ich mich entschuldigen bei den drei kommenden Movies, die ich hier habe. Da haben wir eine Nicht-Identität festgestellt zwischen den PowerPoint-Versionen, mit denen einerseits ich das vorbereitet habe und andererseits diese Computer hier ausgestattet sind. Und das führt dazu, dass ich Ihnen zwei Movies eigentlich gar nicht zeigen kann. Das eine, das aber ziemlich wichtig ist, ist auch online. Und das zeige ich Ihnen hier. Und muss vorher allerdings noch eine kleine Seitenbemerkung machen. Es gibt einen Imagefilm der Universität Wien, der ist unsäglich dumm. Ich habe viel an der Uni Wien selber getan, um zumindest die noch dümmere Version wegzukriegen. Also es gibt noch eine schlimmere Version als die. Aber ich habe mir die eine besondere philosophische Befriedigung geleistet, ein Feature von diesem Imagefilm als ein sehr interessantes philosophisches Phänomen zu entdecken. Und dieses Feature möchte ich Ihnen sozusagen jetzt zeigen. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt nicht das Ganze, ich zeige Ihnen die ersten 1,5 Minuten. Und in den 1,5 Minuten kommt ein Feature vor, das ich zweckentfremdend jetzt verwenden werde, um die Diskussionen der Identität weiterzuführen.
Was braucht dein Lebensraum? Den richtigen Lebensraum.
Text ist
geistiges Zentrum über der Mündung. Universität Wien. Schon 1365 gegründet. Älteste Universität im deutschen Sprach- und Kulturraum. Und, fast forward heute, auch die Größe und Studierenden aus 130 Nationen. Intellektueller, interkultureller Austausch in über 180 Studien. Multikulturelle Melange, weltoffen, mitten im Herzen Europas. Die Universität steht für Modernität, pflegt Traditionen und versteht Forschung und Lehre als untrennbare Einheit der Wissensvermittlung auf höchster Qualitätsstufe. International renommierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen garantieren diese untrennbare Einheit der Wissensvermittlung.
Das war's schon. Was ich damit mal versuchen wollte, ich wollte jetzt sozusagen in die Körperlichkeit gehen, von den Textkörpern in die wirklichen Körper und Ihnen eine kleine Filmversion zeigen über Lebenslinien. Es gibt eine Lebenslinie einer Frau mit schwarzen Jeans, die in diesem Film zu sehen ist. Und es stellt sich in diesem Film, wenn ich den ein bisschen überinterpretiere, stellt sich die Frage, wie erkennen wir diese Frau wieder? Es gibt nämlich mehrere schwarze Jeans, die von rechts und links, von links und rechts durch diese Räume marschieren. Und wir haben aber trotzdem als Filmbetrachter zunächst mal keine Schwierigkeit, die Frau zu identifizieren. Ich bin jetzt nicht erkenntnistheoretisch, psychologisch unterwegs, sondern semiotisch und würde und mache sozusagen jetzt die folgende Überinterpretation, in der ich mir das aneigne, was dieser Film hier als ein kleines Gadget mit dazu tut. Wir können uns das so vorstellen, dass diese Frau die Identität als Eigenschaft so mit sich herumträgt, wie sie den weißen Balken mit nutzlosen Informationen oder nützlichen Informationen mit sich herumträgt. Also das Schöne an dem Film ist, dass er die Medialität des Films ausnützt, um zwei verschiedene Zugangsweisen zu dem Inhalt dieses Films zu präsentieren, auf zwei verschiedenen Ebenen. Eine Ebene, die man sieht, nämlich die schwarzen Jeans, und eine Ebene, die man sich denken kann, und wo jetzt in dem speziellen Fall sozusagen auf weiß, mit weißer Schrift Informationen gekommen sind, wo man sich aber informatisch gesehen das leicht so umdenken kann, dass man sagt, okay, das sind Eigenschaften dieses Objekts. Die Notation, die UML-Notation oder sowas von Eigenschaften von Objekten, könnte man sich in einer ähnlichen Art und Weise vorstellen. Man könnte sozusagen sagen, Maria Müller als Identität dieser Figur trägt diese Figur so mit sich, wie sie die Jeans trägt, mit dem einen kleinen Unterschied, die Jeans trägt sie, die kann man sozusagen sehen, und die Identität, die trägt sie halt so mit sich. Das hat sie, und diese Identität, die sie so mit sich herumträgt, ist dasjenige, was uns in die Lage versetzt, sie herauszufinden, sie zu identifizieren. Das ist die ultra-naive Betrachtungsweise natürlich, das ist sozusagen eine komplett ontologische Betrachtungsweise. Personen haben diese Identität oder Dinge haben diese Identität, und weil sie diese Identität haben, sind wir in der Lage, auf sie zurückzukommen. Das beruht sozusagen auf Sinneseindrücken. Wir sehen die, ist einfach dieselbe, wir erkennen sie wieder, aber, und das ist das bisschen raffiniertere Verfahren diesbezüglich, es geht nicht nur um Sinneseindrücke, sondern es geht auch um Qualitätszuschreibungen. Und die Qualitätszuschreibungen sind in dem speziellen Fall spezifiziert als Identitätszuschreibung. Das ist nicht die Qualitätszuschreibung Frau oder wie man es haben will, sondern das ist diese eine Person. Wir schreiben der Person diese Identität zu. Und der Grund, warum ich den Film als ein schönes Beispiel genommen habe, ist der, weil man sagen kann, wir sind in einer Erfahrungswelt. Die Erfahrungswelt enthält Räume wie die Aula der Universität Wien und zum Beispiel und eben Lebewesen, die in diesen Räumen sich bewegen. Und das alleine führt uns noch nicht zur Frage der Biometrie, um sozusagen zur Frage der Identität. In diesen Räumen müssen wir Identitätszuschreibungen vornehmen. Und die Identitätszuschreibungen nehmen wir vor aufgrund von Sinneseindrücken und aufgrund von Qualitätszuschreibungen, wie gesagt, durch Marker, die wir einerseits setzen und andererseits bemerken. Und da, wenn wir dabei sind, ist sozusagen der Ort ein wenig etwas dazu zu sagen, wie mit diesen Identitätszuschreibungen umgegangen wird. Das ist auch noch nicht jetzt direkt, ist nichts, was direkt sich adressiert an die Biometrie, was ich aber hineinbringen möchte als Bedingungen, unter denen man geklärt hat, was Identitätszuschreibungen sind in der Philosophie. Berühmt diese drei Eigenschaften: Reflexivität, Symmetrie und Transitivität, also Identität als eine Relation zwischen zwei Gegebenheiten. Und diese zwei Gegebenheiten haben, wenn sie in der Relation der Identität zueinander stehen, diese Struktur, die ihnen quasi aufgeprägt wird, wobei das Sätze sind, die einem gestatten, bestimmte Substitutionen in Sätzen vorzunehmen, wenn wir auf eine Relation zwischen zwei Dingen kommen, die diese Constraints erfüllt, dann nennen wir das Identitätsaussage. Wenn Sie das ansehen mit A ist A, A ist B, B ist A und dann die Transitivität, dann wird Ihnen an der Stelle deutlich, wie ein, wird Ihnen sozusagen ein zentrales philosophisches Problem, das hunderte Jahre lang diskutiert worden ist und insbesondere die letzten 150 Jahre sehr deutlich diskutiert worden ist, nämlich zwischen einer Aussage, die quasi eine Tautologie ist, wie Obama ist Obama, und auf der anderen Seite eine Aussage, wie Obama ist der erste farbige Präsident der USA, was von der Form A ist gleich B ist und was die interessante Frage aufwirft, wenn es auch einerseits völlig banal zu sein scheint, zu sagen, A ist gleich A und Identität an dieser Stelle etwas Selbstverständliches ist, ist bei A ist gleich B, wie in diesem zweiten Fall, ist eine Identitätsaussage eine empirisch nachprüfbare und auch falsifizierbare Aussage. Das heißt, hier haben wir Identitätsaussagen, die nicht so sein müssen, die nicht selbstverständlich sind, auf die wir erst im Nachhinein draufkommen. Und das ist natürlich der Typus von Identitätsaussagen, der die Biometrie betrifft, weil hier können wir nur sozusagen nachsehen, hier können wir nur messen, da haben wir keine selbstverständliche Identität, aber wichtig und interessant ist, dass in dem Komplex der Constraints, die auf die Identität anzuwenden sind, wir, wenn wir eine empirische Identitätsaussage haben, wenn es also wahr ist, dass A gleich B ist, wir dann auch sagen können, dann ist B eben nichts anderes als A. Die Person extensiv, die Person ist dieselbe Person, wie die Person, auf die A sich sozusagen bezieht. Und Sie haben an dieser Stelle das Echo von dem, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, die Unterscheidung zwischen der Extension und der Intention, weil Sie auf der rechten Seite mit dem farbigen Präsidenten eine Intention haben. Sie haben eine Eigenschaftsbeschreibung und diese Eigenschaftsbeschreibung verwenden Sie zum Beispiel an dieser Stelle, um die Extension zu bestimmen, um den Obama zu bestimmen. Das heißt, die Frage zwischen Empirie und Tautologie im Identitätsbereich hat etwas mit Extension und Intention zu tun. Lassen wir es dabei einmal und gehen auf eine zweite Schiene zu im Umgang mit dem Identitätsprädikat. Ich werde Ihnen sowohl bei der Identität als auch beim Messen zwei einigermaßen entgegengesetzte Trends der Philosophie mit dem Thema umzugehen vorstellen, um Ihnen dann auf der Basis von dem eine Darstellung zu geben davon, wie man diese beiden Trends aufnehmen kann und wie man zu einer Auffassung von Messen und Identität kommen kann, die ein bisschen zwischen den beiden Extremen steht. Das, was ich über Identität jetzt gesagt habe, in der formal-logischen Rekonstruktion ist die eine Sache. Das ist sozusagen die No-Nonsense-Identität, wenn Sie so wollen. Ich zeige Ihnen als Opposition das Please, let's have some nonsense-Interpretation. Und das ist die postmoderne Sichtweise dazu, die auf folgende Überlegung fokussiert ist. Derrida, die Stimme und das Phänomen, ist an dieser Stelle eine entscheidende Quelle. Derrida, der darauf hinweist, dass wir Identität bestimmen als Gleichheit in der Wiederholung. Wir müssen, und das ist irgendwo mit eingebunden in unsere Formeln, A ist gleich A, A ist gleich B, wenn in dem Moment, in dem wir das verwenden, um Identitätsrelation zu definieren, brauchen wir das zweimal. Und wir müssen mit dem Gleichheitszeichen eine Brücke schlagen zwischen, okay, das ist das eine, das ist das andere. Und damit hat sich das verdoppelt. Relationen haben es an sich, dass sie zumindest zwei Relata haben. Und insofern ist das mindestens zwei Relata, das Vergleichen und das Vergleichen können und auf der Basis des Vergleiches draufkommen können, dass etwas dasselbe ist, was man verglichen hat, ist abhängig davon, dass man zunächst einmal durch die Zeit gegangen ist, dass man mehreres gehabt hat und dass man das Ergebnis des mehreren dann zu der Identität kommt und dass darum die Identität in ihrer Idealität auf der Wiederholung beruht, auf der Zeit beruht und auf an dieser Stelle auf einen Faktor beruht, den wir nicht unter Kontrolle haben, wie wir in derselben Art und Weise, wie wir gerne hätten, dass wir unter Kontrolle haben, dass wir jetzt hier das eine Ding bestimmen. Also ich kann das jetzt nicht im Genaueren sagen, die schöne Vorstellung, der Wunsch ist der, dass man, wenn man Identität zuspricht, sowas hat die hoppla, jetzt habe ich dich erwischt, ich habe dich am Schlawittchen sozusagen, um es pseudopolizeitechnisch zu sagen, und diese Identität ist das, womit wir beginnen. Der Trend in der postmodernen Derrida-Zugangsweise ist zu sagen, damit ich zu so etwas überhaupt komme, brauche ich den Ablauf, brauche ich die Wiederkehr, brauche ich etwas, was ich nicht auf diese Art und Weise am Schlawittchen nehmen kann. Und Identität ist sozusagen eher eine Defensivaktion, eine Notaktion, eine sekundäre Aktion des etwas Aufgreifen und Zugreifens in einen Ablauf, der in dieser Weise nicht gegeben ist. Und erinnern Sie sich an den Film. In dem kleinen Filmausschnitt haben Sie diese beiden Momente, die Sie an der Stelle sozusagen durchspielen können. Wir haben die Filmstory, und wenn man es von der Seite der Filmstory her sieht, die so aussieht, dass da eine Frau auf den Stufen vor der Universität steht, dann aufsteht und durchgeht, die Stiegen hinaufgeht, dann haben wir die am Schlawittchen gepackt, nicht? Wir haben diese Frau genommen und wir verfolgen die Frau durch und wir identifizieren sie durch die ganzen Räume. Das muss nicht so sein. Ich war gestern, kleine Klammerbemerkung, gestern am Abend im Wissenschaftskolleg gab es ein Gesprächskonzert von Herbert Lachenmann. Und das erinnert mich jetzt, ich bin jetzt direkt daran erinnert, weil im Verständnis der klassischen Musik gegen die experimentelle Darmstädter Schule genau so was Ähnliches auftritt. Wenn Sie normal ein Streichquartett von Schubert hören, dann haben Sie eine Melodie und Sie schnappen die Melodie und Sie verfolgen die Melodie ganz glücklich durch Ihre Variationen. Und das ist natürlich das, was die Darmstädter Schule nicht macht. Die Darmstädter Schule sagt, nee, wir haben Töne. Wenn ihr Identität wollt, dann habt ihr erst einmal die Aufgabe zu finden, wo ihr Identität überhaupt statuieren wollt. Wir beginnen bei der Wiederholung von wir beginnen bei der Multiplizität. Und so eine Lachenmann-Einstellung können Sie dem Film gegenüber auch haben, nicht? Sie müssten nicht sagen, das ist jetzt die Story von einer Frau, die darauf geht, sondern es sind Frames. Es sind Frames, die Ihnen da entgegenkommen, und die Frage, ob es da Transformationen der Frau gibt, der Jeans gibt oder was immer, ist eine zweite Frage, an die Sie sich nicht hängen müssen. Also Identität erfordert die Beherrschung einer vorherliegenden Differenz. Ich glaube, der Punkt ist deutlich gemacht. Die letzte Bemerkung, die ich zu Identität machen möchte, um sozusagen diese beiden Positionen ein bisschen miteinander in Beziehung zu bringen, ist, dass so modern und auch in einer Weise schlüssig die Derrida Kritik und der Einspruch gegen eine, sagen wir mal, offensichtlich identitätsfixierte Betrachtungsweise ist, auch diese Privilegierung der Wiederholung eine bedenkliche bzw. kritisierbare Note hat, weil sie nämlich von Wiederholung nicht reden können, wenn es nicht etwas gibt, was sich wiederholt. Das heißt, im Begriff der Wiederholung haben sie die Identität schon drinnen, sonst ist es nämlich keine Wiederholung, sondern es ist more of another thing. Wenn Sie sagen more of the same, dann haben Sie im more und same eine Koproduktion von Sie brauchen Variation und Sie brauchen die Annahme, in der Variation gibt es ein sich Durchhaltendes, und das sich Durchhaltende, das kriegen Sie aber nicht durch die pure Variation, das müssen Sie in die Variation mit hineinarbeiten, damit Sie eine Wiederholung von demselben bekommen. Also die Sache dreht sich an dieser Stelle im Kreis, Und mein Resultat aus den Überlegungen über den Identitätsbegriff ist nun auch, dass es diese Koproduktion und die notwendige Koproduktion zwischen wechselnden Umständen, wechselnden Bedingungen und der Zumutung, Zuschreibung dessen Erwartung auch, dass es in diesen wechselnden Bedingungen etwas geben könne, möge, das gleich ist. Mit sozusagen weniger als mit dieser Annahme können Sie nicht voraussetzen, um mit Identität operieren zu können. Gut, das war Identität. Zweiter Punkt, Messen. Hier beginne ich wieder mit dem No-Nonsense-Approach und den möchte ich Ihnen hier in einer sehr klaren und dezidierten und lehrbuchmäßig unbefangenen Art und Weise vorstellen aus einem Principle of Measurement Systems Lehrbuch von John Bentley, in dem die Intuitionen dessen, was man also so im ersten Zugriff über Messtheorie sagt, sehr deutlich formuliert sind. Ich meine, Sie brauchen es, Sie können das selbst hier sozusagen zur Kenntnis nehmen. Der Graph hier sagt in einer Weise schon alles. Sie haben einen Prozess. Der Prozess unterliegt einem Measurement System und hier ist der Observer. Und was produziert der Prozess? Der Prozess produziert einen Input in ein Measurement System und das sind die True Value of Variable. Das heißt, an dieser Stelle gibt es die wahren Variablen, die der Prozess an das Measurement System ausspuckt sozusagen. Und hier gibt es den Observer, der observiert das Measurement System und kriegt damit die Measured-Variablen. Und der Rest des 500-Seiten-Buches beschäftigt sich damit, wie die wahren Variablen mit den gemessenen Variablen so koordiniert werden können, dass das halbwegs vertretbar ist und technisch funktioniert. In einer Weise, es gibt nichts Selbstverständlicheres, nehme ich an, für Sie noch mehr als für mich, also für Sie als Techniker, Informatiker, vielleicht noch mehr als für mich als jemand, der in einer philosophischen Nervosität sofort ein bisschen nochmal zuschaut, wenn er was von wahren Variablen liest. Das ist auch nicht nur ein einmaliges Ereignis. Hier haben Sie nochmal die wahren Variablen, also davon steigt er einfach nicht runter, die sind einfach wahr, die Variablen. Und die Deutung und sind sozusagen stehen gegenüber den gemessenen Variablen und eine Deutung, wenn ich das zurück anwenden kann auf meinen kleinen Filmtipp, ist die ziemlich einfach, nicht, dass es eine Frau gibt, die mit schwarzen Jeans bekleidet zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle war und dann gibt es ein Measurement System, das in dem Fall eine Kamera ist, das noch dazu sozusagen ein bisschen herumwackelt oder aus unterschiedlichen Perspektiven kommt und dieses Measurement System hat diese Frau erfasst und die gemessene Variable dessen, der Identität dieser Frau ist jetzt das Auftreten der Frau in den verschiedenen Einstellungen und die Aufgabe des Messsystems ist herauszufinden, welchen Weg hat diese Frau tatsächlich genommen, also diese Frau zu identifizieren, trotz unserer an dieser Stelle durch künstlerische Ansprüche natürlich gestalteten Unvollständigkeit der Messresultate. Das ist eine Form mit der Messung umzugehen, die jetzt ihrerseits so ähnlich wie die Identität am Genick fassen eine Gegenreaktion verlangt und auch erfahren hat. Und in diese Gegenreaktion will ich kurz reinschauen. Und hier habe ich mir sozusagen einen weiteren philosophischen Luxus, keinen philosophischen Luxus geleistet, eine der berühmtesten Stellen über Messen und Maßstab, die es in der deutschen Philosophie gibt, sagen wir mal so, in der angloamerikanischen kann man nicht sagen, aber in der deutschen Philosophie eine der berühmtesten Passagen über Messen, Ihnen hier kurz anzutippen. Und das sind Aussagen, die Hegel im Vorwort zur Phänomenologie des Geistes über das Messen macht. Und in diesen Aussagen geht es darum, dass er zunächst mal sagt, was ist unser Verständnis vom Maßstab. Unser Verständnis vom Maßstab ist so etwas wie, ich brauche einen Tisch, um hier die Reihe voll zu machen, also Das ist mein Beispiel. Und dann nehme ich einen Maß, und dann frage ich mich, ist der Tisch, den ich dort hineinstellen will, ist der lang genug oder breit genug? Dann nehme ich einen Maßstab, messe den Tisch ab, finde damit, der Tisch hat diese Länge. Und wenn er diese Länge hat, dann passt er dort hinein. Und die Funktion des Maßstabs ist, die Gleichheit und Ungleichheit dessen, was geprüft wird, zu vergleichen mit dem Anliegen. Und ich kann mit Hilfe der gemessenen Länge des Tisches, welche ist die Übersetzung einer physischen Eigenschaft eines physischen Dings in eine Zahlenrelation, also das könnte Hegel an dieser Stelle durchaus auch akzeptieren, das ist sozusagen eine Abbildung von physischen Eigenschaften in Zahlen, diese Abbildung kann ein richtiges oder unrichtiges Resultat haben, das ist der Zweck dessen, wie wir Maßstäbe verwenden und warum wir Maßstäbe verwenden. Und nun kommt es aber zu dem, warum der Hegel an dieser Stelle interessant ist. Und das werden Sie sich auch schon selbst gedacht haben, dass nämlich diese Form des Maßstäblichen einen Faktor drinnen hat, der nicht die Wahrheit herangeht, der nicht an das herankommt, was die Eigenschaften des Dings selbst sind, weil der Tisch hat in sich selbst nicht die Eigenschaft, 1,5 Meter zu sein, sondern das, was wir messen, das schaut zwar so aus, als ob das eine Eigenschaft des Dings wäre, aber es ist etwas, was wir als Eigenschaft diesem Ding aufprägen. Wir für uns sagen, der Tisch ist an sich 1,5 Meter lang. Messen ist in diesem Sinn nicht das Herausfinden von wahren Eigenschaften von Dingen, von wahren Variablen, sondern Messen ist der ganzheitliche, der komprehensive Prozess, in dem wir aus bestimmten Interpretationsgründen, die auf unserer eigenen Seite liegen, Verständnisgründen, Eigenschaften auf die Welt projizieren. Wir haben diese Vorliebe für die Frauen mit den schwarzen Jeans und deswegen wollen wir wissen, wo die lang geht. Das ist nicht eine an sich Eigenschaft von dem, was in diesem Zusammenhang passiert. Das ist etwas, was unser Wissen betrifft, das Wesen oder der Maßstab vieler in uns und dasjenige, was in ihm verglichen und über welches durch diese Vergleichung entschieden werden sollte, hätte ihn nicht notwendig anzuerkennen. Das heißt, die Verantwortung liegt bei uns. Ein Move zum Relativismus gegen den Ultra-Objektivismus der wahren Variablen. Hegel ist nun bekannt dafür, dass er das zu einem durchaus hyperfunktionsfähigen System gemacht hat. Diese Erkenntnis, dass wir uns zurückbesinnen müssen auf unseren Beitrag in der Gestaltung der Messung und Objektivierung der Welt. Und er hat, das kommt aus einem Zusammenhang, da schwindle ich ein bisschen, muss ich sagen, es kommt aus einem Zusammenhang, wo es ums Bewusstsein geht und nicht um die Dingmessung alleine. Er hat in diesem dialektischen Moment etwas vorgesehen, was eine Vorahnung der Dekonstruktion ist, also der derridaschen postmodernen Zugangsweise, nämlich die Empfehlung, etwas, was man als Position betroffen hat, immer auch zu hinterfragen, um es auf die banalste Art und Weise zu sagen, kaum, dass die Sachen konstruiert und statuiert sind in der Phänomenologie des Geistes, werden sie neuerlich dekonstruiert und das gilt auch für den Maßstab bei Frege. Der Maßstab, kaum, dass er appliziert ist, wird dekonstruiert durch das Wissen davon, dass der Maßstab ein Maßstab von uns ist und nicht 100% an sich adäquat zu dem, was gemessen werden soll. Das heißt, der Maßstab steht selbst auf dem Prüfstand, was eine schöne und eine eine bisschen bedenklichere Auswirkung hat. Die schöne Auswirkung aus meiner Sicht ist jetzt, dass man nicht fixiert ist darauf, dass man nur das eine misst und das war's dann. Also eine Lernbereitschaft. Auf der zweiten Seite muss auch gesagt werden, man weiß, dass Lernbereitschaft korrumpiert. Und die Korruption, der korruptive Faktor, der darin besteht, dass man den Maßstab dann doch nicht so ernst nimmt und ein bisschen nachkorrigiert, aufgrund von Interessen, die man selber hat. Und an dieser Stelle sich sehr gezielt verabschiedet von bestimmten Funktionen, für die der Maßstab zunächst einmal eingeführt worden ist. Das ist die weniger brillante Seite der Flexibilisierung der Messprozesse, die in dieser Tradition angesprochen worden sind. Ich glaube, ich sollte bald zum Ende kommen. Und da ich vor allem meine Movies nicht spielen kann, wird mir das noch ein bisschen leichter gemacht. Ich habe hier ein Zwischenergebnis. Das Zwischenergebnis im Zusammenhang mit Identität ist, dass Identität einerseits eine formale Rekonstruktion eines Sprechvorgangs ist, zweitens eine nachträgliche Konstruktion aus einer permanenten, diffundierenden Wiederholung und eine Feedbackschleife mit Differenz in der Zeit, wie ich es am Ende dargestellt habe. Sie haben beim Messen jetzt auch die Darstellung, die Erfassung numerischer Relationen zwischen quantitativ erfassbaren Variablen, eine Feedbackschleife zwischen dem Messen und dem Maßstab, das ist die Hebelposition. Und das dritte, und da will ich jetzt kurz darauf zu sprechen kommen, ohne Visualität. Ich möchte Ihnen etwas darüber sagen, wie man diese beiden Positionen vor dem Hintergrund von ein, zwei Bemerkungen von Wittgenstein in eine Art und Weise zusammenbringen kann, die ein vertretbares Bild für den Umgang mit Identitätsmessungen darstellt. Also das ist meine ein bisschen distanzierte Darstellung von dem, was Sie im ersten Movie gesehen haben. Schwarze kleine Lebewesen, die herumwimmeln vor einem Hintergrund und die jetzt zum Beispiel gezählt werden sollen. Sie müssen, das haben wir jetzt schon gesagt, Sie müssen, und das fällt an dieser Stelle ein bisschen schwieriger als im ersten Zusammenhang, Sie müssen vor einem Hintergrund bewegte Punkte identifizieren, damit Sie sagen können, damit Sie eine Antwort auf die Frage haben können, wie viele Ameisen sind dort und wie bewegen sich diese verschiedenen Ameisen. Das haben wir sozusagen schon ein bisschen durchgespielt und der Punkt, der von Wittgenstein gemacht wird und den ich sozusagen jetzt neu reinführen möchte, ist der folgende. Er sagt, um eine solche Zählung, Messung durchführen zu können, brauchen wir drei Momente. Und das ist in diesem Movie mit dem Hintergrund und den Ameisen ziemlich schön zu sehen. Sie brauchen einen Ablauf in der Zeit. Sie brauchen ein Muster im Hintergrund, Sie brauchen ein Muster einer Location und Sie brauchen auf diesem Muster Eindrücke und Impulse, die Sie identifizieren mit Hilfe des Musters. Sie haben das Muster, hier nochmal, Sie haben dieses Muster und die schwarzen Punkte identifizieren Sie im Hinblick auf dieses Muster. Und das ist an dieser Stelle ein bisschen deutlicher als im Unik-Kontext, weil im Unik-Kontext fällt Ihnen das Muster gar nicht so auf, das ist ein normaler Raum. Hier fällt es Ihnen leichter, sich vorzustellen, was passiert jetzt, wenn ich dieses Muster nicht als fix vorstelle, sondern wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, dass dieses Muster sich bewegt. Dieses Muster ist auf der einen Seite im Ablauf der Zeit die Garantie dafür, dass ich die kleinen schwarzen Punkte definieren kann. Und auf der anderen Seite ist es aber etwas, was selbst nicht selbstverständlich ist. Das Muster kann sich selbst bewegen. Und was passiert jetzt, wenn das Muster, das wir verwenden, um die Identifikation der Ameisen durchzuführen, wenn dieses Muster uns selber ein bisschen außer Kontrolle gerät? Dann kann es gut sein, dass wir die Ameisen nicht mehr identifizieren können, weil wir die Ameisen im Zusammenhang mit dem Muster gebraucht haben. Ende der Story, ich gehe zu meiner letzten meinen letzten Slide, dass das in einer Weise zusammenfasst, die gänzlich unspektakulär ist. Wenn Sie das lesen, dann kommt Ihnen das ganz unwichtig und ganz selbstverständlich vielleicht vor, aber das ist ein Satz, der ist wirklich belastbar, würde ich sagen, in den Alltagsarbeiten über auch die Biometrie, und der lautet eben so: um feststellen zu können, ob zwei Gegebenheiten gleich sind, müssen Umstände gleich bleiben, das ist das Muster. Umstände sind aber auf andere Weise gleich als Gegebenheiten, die sie uns zu identifizieren gestatten. Und da haben wir zwei Vorkommen von gleich, die nicht gleich sind. Und die Nichtgleichheit ist notwendig vorausgesetzt, um mit der Gleichheit im ersten Satz umgehen zu können.